Bürger müssen zahlen. Die Banken. Bei der Fußball-Europameisterschaft 2016 in Frankreich und bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland kamen Erinnerungen hoch an die Anfänge der Weltfinanzkrise 2007. Wenn die kernigen Kicker der isländischen Nationalmannschaft nach Spielende vor die Tribüne traten und rhythmisch die Hände über den Köpfen zusammenschlugen, synchron begleitet von archaischen Schreien im ganzen Stadion, bekräftigten sie die Erzählung von den Fußball-Underdogs von der kleinen Insel im Atlantik, die es furchtlos auch mit übermächtigen Gegnern aufnehmen. Sie brachten damit jene Bilder zurück, als 2008 Zehntausende Isländer in der Hauptstadt Reykjavik so lange mit Kochtöpfen, Pfannen und Trommeln vor dem Parlament wütend Krach schlugen, bis die Regierung und die obersten Bankenaufseher des Landes aus ihren Ämtern gejagt waren. Mehr noch, das furchtlose Völkchen, das nur 330.000 Menschen zählt, schickte in den folgenden Jahren die erstaunliche Zahl von mindestens 27 Bankern dafür ins Gefängnis, dass sie das Land an den Rand des Ruins gebracht hatten und weil sich die Insel nach dem tiefen Fall aufrappelte und heute wieder ganz gut dasteht, gilt Island vielen als Vorbild für einen erfolgreichen, weil harten und konsequenten Umgang mit Zockerbanken und Zockerbankern. Island wurde, man hat das fast schon vergessen, zum Inbegriff der globalen Finanzkrise und zum Paradebeispiel dafür, welche Schäden Banken anrichten können, wenn man sie unkontrolliert agieren lässt. Nach der Privatisierung der drei führenden isländischen Staatsbanken im Jahr 2003 verwandelten die neuen Privatbanker das Land innerhalb kürzester Zeit in ein internationales Casino. 5 Jahre genügten ihnen, um die Bilanzsummen dieser drei Banken so mit fremdem Geld aufzublasen, dass sie zusammen fast 10-mal größer waren als das BIP, das Bruttoinlandsprodukt Islands, 115 Milliarden Euro. Das war, relativ zum BIP, der größte Bankensektor der Welt, sogar größer als der Bankensektor der zweitplatzierten Schweiz, wo der Aufbau der 8-fachen Bilanzsumme allerdings 3 Jahrhunderte dauerte, kommentiert mit ironischem Unterton eine aktuelle Fallstudie der Yale-Professorin Sigridur Benediktsdottir, die Mitglied einer Untersuchungskommission zur Aufarbeitung des isländischen Bankenskandals war. Es lohnt sich, den Fall Island, der ein Fall ins Bodenlose war, noch einmal in Erinnerung zu rufen. Denn er ist kein Einzelfall und auch kein Gruselmärchen aus längst vergangenen Zeiten. Bis heute kämpfen Länder, Unternehmen, Menschen mit den Folgen der Finanzkrise. Und eine neue ist jederzeit möglich, weil sich an der hochriskanten Statik des Bankensektors nichts grundsätzlich verändert hat. Er ist so instabil und krisenanfällig wie zuvor. Die Praxis der drei Pleitebanken war atemberaubend. Sie gaben sich zum Beispiel gegenseitig ungesicherte Kredite bis in dreistelliger Millionenhöhe und benutzten vielfach ausländische Offshore-Firmen als Tarnung für isländische Investoren. Mit abstrus hohen Zinsversprechungen lockten sie Einlagen deutscher, britischer und holländischer Kleinsparer an, und als dieser Geldstrom ins Stocken geriet, liehen sie sich Kapital von der isländischen und der europäischen Zentralbank. Dazu hatten sie praktisch unbegrenzten Zugang. In gewisser Weise war es wie Gelddrucken, heißt es dazu in der Studie. Zudem umgingen die Banken auch das Verbot, Käufe der eigenen Aktien durch gegenseitige Kredite zu finanzieren.